dass Gott zu uns spricht, dass er es gut mit uns meint und dass er immer wieder ein Wort der Ermutigung hat für jeden Einzelnen von uns. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich uns allen, dass wir das heute Morgen wieder ganz neu live erfahren. Dass es nicht nur darum geht, dass man irgendwo mal gehört hat, da gibt es Menschen, die haben irgendwas Gutes mit Gott erlebt, sondern dass du das erlebst, du ganz persönlich. Ich starte mal mit zwei kurzen Fragen, bevor wir in unser Thema einsteigen. Wer von den Menschen, die heute hier ist, und du darfst dich auch melden, wenn du online dabei bist, ist schon mal in seinem Leben durch eine stürmische Zeit gegangen oder hat Leid erlebt? Zweite Frage. Wer von euch hat in dieser Situation des Leides oder in einer anderen Situation gezweifelt? Okay, willkommen im Club. Du bist nicht alleine. Du siehst, hier sind eine ganze Menge von Menschen. Und ich habe das bewusst gefragt, damit wir auch mit diesem Thema, mit dem wir heute unterwegs sind, merken, wir sind nicht alleine damit. Es gibt nämlich zwei Arten von stürmischen Zeiten oder von Leid, die wir erleben können. Das eine kommt einfach durch äußere Umstände, durch andere, durch das Leben oder wie auch immer. Und wir haben das nicht bestellt und das ist auf einmal da. Und es gibt auch eine Form von Leid, was wir selber verursacht haben, da wo wir die Ursache sind, es vielleicht nicht wollten, aber dann trotzdem dieses Leid verursacht haben. Und du darfst wissen, egal ob du selber die Ursache bist oder ob jemand oder etwas von außen auf dich einstürmt, Gott ist immer da und er meint es immer gut mit dir. Egal in welcher Situation du bist, er lässt dich nicht los. Und ich steige bewusst ein mit einem Bibelvers, der Folgendes sagt: Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist völlig egal, in welcher Situation du gerade bist, was Hohes und Tiefes dich gerade erreicht oder wer oder was auch immer gerade in deinem Leben am Werk ist, niemand kann uns von der Liebe Gottes trennen. Niemand wird uns jemals von ihm separieren, heißt es in der englischen Übersetzung. Nobody, no one can separate us from him. Niemand kann uns von ihm trennen. Und wir sind in der Predigtserie Hoffnung in rauen Zeiten, wie wir mit Leid und mit solchen Herausforderungen umgehen. Und es geht um die Stürme und die Phasen unseres Lebens. Einen Sinn darin zu finden, warum wir das erleben. Und das scheint ja wirklich unmöglich zu sein, erst recht in dieser Zeit, weil wir ja immer wieder auch eingeredet bekommen von der Werbung, dass wenn wir dieses oder jenes machen oder du dieses oder jenes Präparat zu dir nimmst und so weiter, dann verschwindet dein Leid. Dein Leid wird kleiner, dein Leid geht irgendwo an die Peripherie. Und die Frage ist ja, passt Leid überhaupt zu einem erfüllten Leben als Christ? Ich meine, wir laden doch Menschen ein hier zu einem Leben in Fülle. Wir laden Menschen ein zu einem Leben mit Jesus. Und wie passt da das Wort Leid oder überhaupt eine Leiterfahrung mit hinein? Felix hat uns mitgenommen in einige Situationen, in der wir merken, dass Leid dazugehört. Leid gehört zu unserem Leben und niemand geht gerne durch diese stürmische Zeit. Am liebsten genieße ich die Sonnenseiten des Lebens. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht. Ich hatte immer den Wunsch, auch als junger Christ, als derjenige, der Jesus angenommen hat, der Jesus nachfolgt, dass das mal endlich aufhört mit den Anfechtungen, mit dem Leid, mit den ganzen Dingen. Und ich habe Gott immer gebeten, Gott, jetzt muss endlich Schluss sein und jetzt muss endlich mein Christenleben mal beginnen, ohne diesen ganzen Zirkus und ohne diese Dinge. Aber ich musste lernen, dass ich einer Lüge aufsitze, wenn ich glaube, dass ich ein Leben ohne Leid und ohne Zweifel leben kann. Im Johannesevangelium heißt es im Kapitel 16, Vers 33, hier spricht Jesus zu seinen Jüngern und er spricht auch zu dir und zu mir. Ich habe euch das gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man Druck auf euch ausüben, aber verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt besiegt. Die Frage ist nicht, ob wir das Leid ausblenden in unserem Leben, sondern die Frage ist, wie wir damit umgehen. Wie wir gut mit dem Leid umgehen, das uns erreicht. Auch mit den Zweifeln, die uns erreichen. Und ich habe hier mal einen sehr provokativen Satz, der wahrscheinlich jeder Mensch dir sagen wird, der länger mit Jesus auf dem Weg ist. Leiden ist der schnellste und wirksamste Weg, um zu lernen, im Glauben zu wachsen und geistlich reif zu werden. Also um zu lernen, im Glauben zu wachsen und geistlich reif zu werden. Wenn du das willst, dann wird Leid eine notwendige Komponente deines Lebens sein. Und es ist sogar der schnellste Weg. Ich weiß nicht, wer von euch diese Frau noch kennt. Zumindest die, die schon länger in unserer Kirche sind, die wissen, wer Loni ist. Und Loni strahlt immer. Loni hat Kaffee gekocht, Loni war immer da, obwohl, wenn du ihre Situation kanntest, ihr es gar nicht gut ging, weder körperlich noch so in einigen anderen Dingen. Und ich habe mal eine längere Zeit bei ihr Kaffee getrunken und mal so ein bisschen gehört, was sie erlebt hat. Und ich kann dir sagen, das war kein schönes Leben. Das war kein Leben, womit ich jetzt gerne getauscht hätte. Und trotzdem war sie eine Person, von der du abgespürt hast, dass die Freude Gottes und die Zuversicht Gottes in ihrem Leben ist. Dass Jesus in ihrem Leben ist und obwohl sie die Dinge erlebt hat, die sie erlebt hat, sie nicht bitter geworden ist, nicht darüber zerbrochen ist, sondern ein Mensch geworden ist, mit dem man gerne zusammen ist, der einem Mut macht, der Hoffnung ausstrahlt, der Zuversicht ausstrahlt und ganz ehrlich, die sich auch gefreut hat auf den Himmel und gesagt hat, ich warte nur darauf, dass Jesus mich holt und ich möchte gerne bei ihm sein. Diese Frau hat eine Lebensreise hinter sich. Eine Lebensreise, die wir vielleicht nicht so gerne hinter uns hätten, mit der wir nicht tauschen möchten, aber die etwas mit ihr gemacht hat. Dennis hat uns letzte Woche über den ungläubigen Thomas berichtet. Der Weg, den Thomas gegangen ist, einer der Jünger, also der Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, die bei ihm waren, das war einer von diesen 12 Jüngern. Und Dennis hat uns das so deutlich gemacht. Da war erst diese Mega-Begeisterung. Also der gute Thomas, der hatte einfach ja so viel erlebt mit Jesus. Und sie haben sich schon alle gehofft, ja, sie haben darauf gewartet, dass Jesus endlich die Herrschaft übernimmt, diesen elenden Kaiser da in Rom mal ablöst und jetzt endlich das Reich Gottes hier auf diese Erde kommt und sie ein Leben in Frieden, in Freude und wie auch immer erleben können. Und da waren sie voller Hoffnung. Und dann, ja, dann kamen diese komischen Dinge, die Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, ich werde sterben, ich werde weggehen und er hat Zweifel in seinem Leben gehabt und der schlimmste Moment in seinem Leben war, wo diese ganzen Hoffnungen, die er hatte, zusammengebrochen sind und Jesus am Kreuz gestorben ist für alle Menschen, er ins Grab gelegt wurde und Thomas seine ganzen Hoffnungen dahin plätschern sah. Die anderen, die haben Jesus wieder gesehen, nachdem er auferstanden war, aber Thomas nicht. Die haben ihm dann erzählt, Thomas, wir haben Jesus gesehen, er ist auferstanden. Und Thomas hat gesagt, Moment mal, ich bringe da gerade was nicht ganz zusammen in meinem Kopf. Also auf der einen Seite weiß ich und alle Welt weiß es, dass dieser Jesus gestorben ist, beerdigt wurde und mausetot ist. Und jetzt kommt ihr her und sagt, nee, der lebt und den haben wir gesehen und das passt nicht. Und er hat dann gesagt, wenn ich nicht meine Hände in seine Wunden legen kann oder in seine Seite, die zerstochen ist, das, was ich gesehen habe, dann glaube ich nicht. Ich glaube nicht mehr. Da sind Dinge gestorben in seinem Leben. Thomas ist bitter geworden, er ist ungläubig geworden und er hat es abgelehnt. Und das ist eine Reise, die du vielleicht auch erleben kannst, die ich auch erleben kann. Eine Reise, durch die wir gehen, wenn Dinge zusammenfallen, wenn Dinge passieren, mit denen wir nicht rechnen, wenn Leid in unser Leben oder in das Leben unserer Lieben kommt, wenn unsere Umgebung sich verändert und wir sagen, Gott, wo bist du? Da stirbt etwas. Ich weiß nicht, was in deinem Leben schon gestorben ist aufgrund solcher Dinge. Unsere Berufungen können sterben. Berufung ist, wenn Gott was in dein Leben hineingesprochen hat und gesagt hat, du, ich habe was mit dir vor. Und dann kommt alles anders. Und wir sagen, Gott, das war ja wohl nur eine Einbildung. Thomas war sich klar, das ist alles eine Einbildung von dem, was Jesus gesagt hat. Der ist jetzt tot, jetzt geht das Leben anders weiter. Und erst, als er diesem Jesus begegnet ist, nach seinem Tod, nachdem Jesus beerdigt war und 3 Tage im Grab lag und auferstanden ist und sich den Jüngern gezeigt hat und gesagt hat, komm Thomas, hier sind meine Hände, leg deine Hände hinein, hier ist meine Seite. Da ist er auf seine Knie gefallen und hat gesagt, mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du es gesehen hast, aber es ist besser zu glauben, wenn wir es noch nicht sehen. Und da möchte Gott uns hinführen. Und das ist auch der Sinn und der Grund, warum wir überhaupt über dieses Thema sprechen. Es geht um Zweifel. Es geht darum, die Dinge, die sich ereignen in Krisenzeiten, ernst zu nehmen und damit konfrontiert zu werden und zu sagen, du liebe Zeit, ich habe bisher immer was anderes geglaubt, aber jetzt sehe ich das und das passt nicht mehr in meinen Kopf. Der Thomas kriegt dir das nicht überein, der in seinem Kopf war, Jesus ist tot und die sagen, der lebt. Da passt was nicht zusammen. Und bevor ich das nicht sehe, lasse ich mich da nicht aufs Glatteis führen. In christlichen Kreisen werden wir schnell für unsere Zweifel kritisiert. Wenn du mal die Frage stellst, ist das denn wirklich so und kann das denn so sein? Und mir fällt es im Moment schwer, daran festzuhalten, dann hast du schnell so einen lockeren Spruch drin, naja, musst du ein bisschen mehr in der Bibel lesen, dann hast du auch wieder Glauben. Oder hast vielleicht was falsch gemacht in deinem Leben, dass diese Dinge auf einmal da sind. Das machen Menschen seit Anbeginn der Welt, dass sie immer anderen die Schuld zuschieben, wenn da Krankheiten, Nöte, irgendwelche Dinge in ihrem Leben sind, dann wird sofort kolportiert und gesagt, die haben was falsch gemacht. Da ist bestimmt Sünde im Leben dieser Menschen. Und deswegen, und das habe ich auch als Kind schon immer gespürt, Zweifel sind nicht gut, dafür wirst du kritisiert. Zweifel müssen wir eigentlich vermeiden. Besser nicht zweifeln, lieber glauben. Ja, lieber irgendwo hier oben auf der Bühne stehen und sagen, wow, Jesus ist Sieger, Jesus geht durch alles durch mit dir und du kannst ihn erleben, als zu sagen, ist das wirklich so? Im Moment glaube ich nicht daran. Und dann reden wir uns Situationen schön. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast und sagst, nee, ist eigentlich nicht so. Also ich bin jetzt nicht krank, das sind nur Symptome, die da sind. In Wirklichkeit bin ich gar nicht krank. Ich nehme das nicht an. Das ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg, wenn du tief innen drin weißt, ich bin krank. Das sind Dinge in meinem Leben, oder ich bin in einer Not, aus der ich alleine so nicht mehr rauskomme. Tief drin wissen wir, dass die Situation nicht gut ist, aber um gut dazustehen, um uns nicht die Schwäche zu geben, sagen wir, das ist nicht so. Und das ist nicht gut. Das erwartet die Bibel übrigens nicht von dir und das erwartet Jesus auch nicht von dir. Das hat Jesus auch nicht von Thomas erwartet. Das hat er nicht erwartet. Und wir sind immer so lange mit unserem Lippenbekenntnis dabei, bis die Umstände so schlimm werden, dass auch der Letzte merkt, das geht nicht mehr. Bis auch der Letzte merkt, da ist was. Das ist nicht nur eingebildet. Da ist eine echte Krankheit, da ist eine echte Not. Da ist eine Ehekrise, die scheinbar zur Scheidung führt oder. Das sind Dinge. Unser ganzes Vertrauen ist dann weg. Und das ist wie eine raue See, in der wir sind, so wie Thomas dann diese letzte Hoffnung verloren hat. Und wenn ich jetzt hier stehe und über diese Zweifel rede, dann spreche ich auch aus einer Situation, wo ich niemals erwartet hätte, dass ich jemals in eine solche Glaubenskrise kommen würde. Nicht die Glaubenskrise, dass ich irgendwie an Gott zweifle und sage, naja, gibt es Gott jetzt noch oder bin ich jetzt noch ein Kind Gottes, gehöre ich zu ihm und werde ich es irgendwie schaffen, bei ihm zu sein, sondern auf einer ganz anderen Ebene. Diejenigen, die länger hier sind, die wissen das, dass ich in einem Beruf war, gut verdient habe und dass dann Gott durch ein ganz spezifisches Wort, also durch eine persönliche Ansprache zu mir, so deutlich zu mir gesprochen hatte, dass ich wusste, das ist jetzt nicht nur eingebildet, das ist nicht nur irgendwie, das ist echt, hier redet Gott zu mir. Das kannst du wissen, du kannst das spüren. Ulf hat gerade davon gesprochen und hat gesagt, Gott kann zu uns reden. Gott ist nicht tot, Gott ist nicht mausetot, sondern er findet Wege, wie er zu dir und zu mir sprechen kann. Und Gott hat halt gesagt, naja, du wirst deinen Beruf verlassen und dann wird es so und so und so sein. Und das ist dann so, vorher ist mein Einkommen hier, und dann ist mein Einkommen da. So ganz, ganz niedrig. Und dann kannst du das ja erstmal so annehmen und sagen, naja gut, wenn du das sagst, Gott, dann wird das natürlich funktionieren. Ist ja gar kein Problem. Am liebsten hätte ich das so gesagt. Aber als es so weit war, dass ich eine Entscheidung treffen musste, habe ich gemerkt, dass diese Entscheidung für mich nicht zu treffen war. Ich wollte die nicht treffen. Und mir ging es wie Thomas, mir ging es wie Petrus, wie Jona und wie anderen. Ich habe gezweifelt. Ich habe Gott angefangen zu erzählen, wie es besser wäre, wie man es besser machen könnte. Dann könnte es funktionieren. Mein Kopf hat gearbeitet, mein Herz war weit weg von dem, von der Zusage Gottes. Wie soll das bloß funktionieren? Und ich habe mindestens 3 Monate lang intensiv gekämpft. Es können auch 4 gewesen sein. Und der Kampf sah so aus, dass ich keine Nacht mehr geschlafen habe. Das kenne ich nicht. Also das letzte Mal, wo ich nachts nicht geschlafen habe, da hatte ich vielleicht ein Virus und musste mich übergeben oder so, aber und bin dann mal wach geworden. Aber sonst schlafe ich immer. Und dann habe ich 4 Monate nicht geschlafen und in meinem Kopf hat sich gedreht. Wie soll das funktionieren? Wie soll das gehen? Und es wurde immer schlimmer. In meinen Gedanken habe ich gesagt, das kann nicht funktionieren. Und auf der anderen Seite war dort das prophetische Wort, also das, was Gott gesprochen hat, wo er eine klare Zusage gegeben hat. Und das kriegte ich nicht zusammen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mich mitten in einer Glaubenskrise befinde, in der mein Gott auf einmal so klein war mit Hut. Der passte in meine Tasche. Der große Gott, dem alles gehört, der große Versorger ist, der war bei mir auf einmal so klein. Dem habe ich nichts mehr zugetraut. Und diese Situation nennt man Zweifel. Und das sind tiefliegende Zweifel gewesen. Und ich habe mich über mich geärgert, dass ich so reagiert habe. Und ich habe gesagt, diese Zweifel habe ich nicht bestellt. Ich will die nicht. Ich will damit nichts zu tun haben. Und ich habe wirklich Gott gesucht in dieser Situation. Und ich bin eines Morgens aufgewacht und da war alles anders. Ich bin dann irgendwann nachts eingeschlafen, morgens wieder aufgewacht und ich wusste, Gott kann das machen. Das ist gar kein Problem. Gott kriegt das hin. Ich würde sagen, das ist ein Geschenk des Glaubens. Weißt du, den Glauben können wir nicht machen. Wenn ich meinen Glauben bewerten müsste auf einer Skala von 0 bis 10, dann hätte ich gesagt minus 10. Minus 10. Ich habe aber gar nichts mehr geglaubt. Und da würde ich sagen 8 vielleicht. Der war auf einmal auf 8, von minus 10 auf 8 und ich habe gesagt, ja, Gott kriegt das hin. Und das ist ein Geschenk des Glaubens. Und dieses Geschenk hatte nicht nur ich, das hatte auch meine Frau. Und ich habe gedacht, wow, wenn die das hat, ja, die ist gar nicht der Mutige von uns, dann hat Gott wirklich etwas vor. Und manchmal ist es für andere einfacher zu glauben als für uns. Was war der Sinn dieser Lebensphase für mich? Ich habe immer gepredigt, Gott ist ein Versorger. Und wenn ich das nicht erlebt hätte, hätte ich das weiter gepredigt. Ohne jemals in der Situation sein zu müssen, dass ich diese Versorgung Gottes selber so dringend brauche. Und das hat mir einen Spiegel vorgehalten, wie fragil mein Glaube ist, wie instabil das Ganze war. Das war so wie bei Thomas oder wie bei Petrus. Bei Petrus war es halt so, er hat gesagt, Herr, ich werde dich doch nicht verlassen. Na, wenn die alle gehen, ich bleibe bei dir. Und in der Nacht, als Jesus verraten worden ist und dann angeklagt wurde, da hat sich Petrus daran nicht mehr erinnert. Wenn es bei mir nicht gekommen wäre, diese Situation, hätte ich nicht diesen Glauben empfangen, den ich in dieser Situation empfangen habe. Gott hat was besser gemacht. Das war eben wie auf dieser Grafik, die Dennis uns gezeigt hat. Das ging ganz runter und auf einmal höher als vorher. Da ist was passiert in mir. Da ist auf einmal ein Vertrauen gewachsen. Und dieser Glaube, der ist nicht nur außen gewesen, sondern der ist auf einmal tief drin. Und Glaube und Zweifel wachsen dort, wo wir sie am wenigsten erwarten. Aber ich glaube, oder ich bin mir sicher, dass einem echten Glauben immer Zweifel vorausgehen, weil wir brauchen einen ehrlichen Spiegel, der uns mal den Level unseres Glaubens offenbart. Und mein Glaube war niedrig. Mein Glaube war sehr niedrig. Aber das ist nicht schlimm. Schlimm wäre es gewesen, wenn meine Beziehung zu Jesus auch diesen niedrigen Level gehabt hätte. Die Beziehung zu Jesus war das Entscheidende, nicht die Größe meines Glaubens. Und die Größe deines Glaubens ist nicht entscheidend, sondern die Tiefe deiner Beziehung zu Jesus. Weil ich bin einfach dran geblieben. Glaube und Zweifel tauchen ungefragt auf. Ja, du kannst da nicht einfach sagen, nö, das will ich nicht. Ich mache die Tür zu. Die stehen einfach da, vor deinem Bett, in deinem Herzen. Und die Frage ist, was du mit dieser Entdeckung machst. Bleibst du in dem Zweifel oder traust du dich zu sagen, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann tu was. Dann mach was. Und du kannst diesen Glauben nicht auf Knopfdruck produzieren. In meinem Christenleben habe ich eine Menge an verschiedenen Glauben schon kennengelernt und auch bei mir selber. Eine Sache ist dieser Image-Glaube, der Schein trügt. Das sind Überzeugungen, die ich teile, von denen ich aber nur anderen Glauben machen möchte, dass ich das so sehe. Und gerade Christen versuchen, Glaubensüberzeugungen immer zu teilen, um nicht schlecht dazustehen. Es gehört sich ebenso. Oder alle glauben das, da muss ich das ja auch glauben. Oder wenn du Leiter bist, kannst du ja nicht schlecht dastehen vor deinen Leuten. Also sagst du, ja, ich glaube das. Wir laufen Gefahr, so zu tun, als hätten wir keine Zweifel. Schwieriger ist der Kopfglaube. Mit dem hatte ich ja zu tun. Das war eine Überzeugung, von der ich aufrichtig meinte, sie zu haben, aber im Fall des Falles oder wenn die Umstände sich ändern, klappt dieser Glaube in sich zusammen wie ein Kartenhaus und ist nicht da. Das heißt, ich habe mir das unter guten Umständen im Grunde eingebildet, dass ich das glauben würde, und in den nicht so guten Umständen, da klappte das zusammen. Und diese Kopfüberzeugungen sind für uns so lange echt, bis die Lebensumstände sich ändern. Und der Kopfglaube sucht immer Fakten, Argumente, bringt schlaflose Nächte, bringt Sorgen. Und das ist wie so ein Schaukelstuhl, in dem wir sitzen. Wir bewegen das rauf und runter, wir machen uns Sorgen, aber wir kommen keinen Zentimeter voran. Du sitzt in diesem Schaukelstuhl und schaukelst dich in deinen eigenen Gedanken. Und manche Überzeugungen sind dann eben Illusionen. Und dann entdecken wir die tief sitzenden Zweifel. Und dann kommt die eigentliche Stunde Gottes, nämlich uns wirklich Glauben zu schenken. Und dann können wir wirklich von Herzen glauben, mit einem unerschütterlichen Glauben, der aus dem Herzen kommt und Taten hervorbringt. Was mir bewusst geworden ist, ich habe zwar gezweifelt, aber in einer Hinsicht habe ich weiter geglaubt. Ich habe an die Beziehung mit Jesus geglaubt und ich habe daran geglaubt, dass er das irgendwie dann doch vielleicht, wenn wie auch immer, hinkriegen könnte. Auch wenn ich mir nicht vorstellen könnte, wie das sein wird. Und die Frage ist, glaubst du wirklich? Und diese Leitsituationen machen das offenbar, weil sie zu Taten führen. Taten nämlich, die Herzensüberzeugungen widerspiegeln. Taten, die nicht gute Gefühle widerspiegeln. Ich hatte keine guten Gefühle. Du hast wahrscheinlich auch keine guten Gefühle. Sondern es werden Taten, die auf einmal solche Dinge tun wie geben, ist seliger als nehmen. Verurteilt andere nicht, damit Gott euch nicht verurteilt. Vergebt einander, wie Christus euch vergeben hat. Wer unter euch groß sein will, der sei der Diener von allen. Und Glaube ist im Grunde wie WLAN. Es ist unsichtbar und doch hat es die Kraft, dich mit dem zu verbinden, was du brauchst. Wenn wir verbunden sind mit dem, der vom Himmel her auf diese Erde gekommen ist, der uns seinen Heiligen Geist gesandt hat, wenn wir verbunden sind mit Jesus Christus, dann können wir, obwohl vielleicht unsere Verbindung so schwach scheint, ja, du brauchst nur ein paar Prozent, du brauchst nicht eine riesen, mega starke Verbindung, sondern nur so ein bisschen, dass ein paar Daten fließen. Und wenn diese Daten fließen vom Himmel in unser Leben hinein, dann kommt alles hinein, was wir brauchen. Und wichtig ist, dass unsere Verbindung nicht abreißt, dass unsere Verbindung da ist zu Jesus. Nicht die Größe unseres Glaubens, die Qualität und sagen, boah, 100%, guck hier, was für ein toller Gläubiger ich bin. Und wenn da 2% steht und da fließen Daten, dann kann Gott dir alles geben und dich mit allem verbinden. Und wir wollen hineinschauen in den Jakobusbrief und ich möchte kurz mit uns durch diese Verse durchgehen, weil sie uns so widerspiegeln, was Gott mit uns vorhat und wie das mit dem Glauben und mit dem Zweifel ist. Ich lese kurz vor aus Jakobus 1, Abvers 2. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Wenn es einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in einer Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen. Denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Seht es als einen Grund zur Freude an. Es wäre gut, wenn ich jetzt was lesen könnte. Ich glaube, ich muss hier mal eben raus. Tja, leider sind meine Notizen jetzt verschwunden. Ich werde das einfach so ein bisschen aus der Erinnerung euch wiedergeben. Es geht hier los, dass er zu den Geschwistern im Glauben spricht. Jakobus spricht nicht zu irgendwelchen Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben, weil dann kannst du das, was jetzt kommt, gar nicht so leben. Geschwister im Glauben heißt, dass wir zu einer Familie gehören, zu einer Familie Gottes. Jesus hat uns eingeladen in diese Familie. Und wenn du noch nicht dazugehörst zu dieser Familie, dann kannst du über einen einzigen Weg zur Familie Gottes kommen, nämlich über Jesus. Jesus, der am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist und der uns wieder versöhnt mit dem Vater und uns zu Brüdern und Schwestern macht. Und das heißt, wir sind auf einmal eine Familie. Und er möchte, dass wir einen Grund zur Freude haben. Einen Grund zur Freude, wenn wir geprüft werden und Prüfungen verschiedenster Art durchmachen. Hier geht es nicht um eine Prüfung, die nur so oder so ist, sondern wir werden Verfolgung, wir werden Anfechtung, wir werden Leid, wir werden alle möglichen Dinge erleben. Es wird viele, viele Dinge geben. Und jetzt sagt dieser Jakobus zu uns, ihr sollt euch freuen. Freu dich darüber. Denn wenn du diese Prüfung durchmachst, dann wird dein Glaube erprobt. Und dein Glaube wird getestet. Und hier kommen genau diese Dinge dann zum Vorschein, über die ich so lange eben gesprochen habe. Wo ist mein Glaube in einer schwierigen Situation? Wie ist meine Beziehung zu Gott? Wie ist meine innere Haltung? Es wird geprüft. Und diese Prüfung führt dazu, dass ich mich bewähre. Und diese Bewährung bringt eine Standhaftigkeit hervor, eine Ausdauer, eine Kampfeskraft, mit der ich unterwegs sein kann, die vielleicht nicht nur von mir kommt. Und das ist immer in den Situationen, wo wir geprüft werden. Auf einmal hast du die Möglichkeit, genau diese Dinge zu erleben. Und wenn das passiert, dass wir auf einmal in dieser Ausdauer mit Gott unterwegs sind, nicht an der Beziehung hadern, nicht an der Beziehung zweifeln, sondern vielleicht mit der Situation nicht klarkommen, mit der Krankheit, mit der wir konfrontiert werden, mit irgendwelchen Verlusten, mit denen wir konfrontiert werden. Aber wenn wir diese innere Freude, diese innere Ruhe erleben, die nicht bedeutet, du gehst jetzt nur mit deinem Grinsen durch die Gegend, sondern du erlebst eine innere Freude, einen inneren Frieden, dann wird auf einmal etwas in dir verbessert. Es kommt zur Vollendung. Und das ist immer das Ziel Gottes. Er möchte uns weiterbringen. Er möchte, dass wir wachsen. Er möchte, dass unser Glaube zunimmt. Und er bietet uns etwas an in dieser Situation. Er bietet uns an, dass wir Weisheit bekommen. Wenn euch Weisheit fehlt, bitte Gott darum und sie wird dir gegeben. Und ich habe mich wirklich gefragt, was hat jetzt Weisheit mit Leid zu tun. Und eigentlich ist es naheliegend, weil du weißt nicht, was du tun sollst in deinem Leid. Du weißt nicht, was du machen sollst. Und deswegen darfst du einfach sagen, Gott, ich weiß nicht mehr weiter, aber du weißt doch weiter, hilf mir. Und das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Nicht ich weiß, wie es geht. Gott weiß, wie es geht. Gott weiß, wie es weitergeht. Gott hat die nächsten Schritte für dich vorgesehen. Und deshalb dürfen wir ihn bitten. Und er bitte Gott darum und sie wird ihm gegeben. Gott, was kann ich tun in dieser Situation und was sollte ich lieber lassen? Gott, was willst du tun? Was ist dein Part und was ist mein Part? Und darum geht es, dass wir das erkennen. Und dann können wir gut durch eine Leitsituation durchgehen. Wir auf einmal erkennen, ja, Gott übernimmt ja eine große Rolle. Gott wird ja Dinge tun. Gott wird Dinge tun, die ich nicht tun kann. Aber es gibt Dinge, die ich tun sollte. Und es geht um eine Haltung des Vertrauens und nicht eine Haltung des Zweifels. Und ich habe das mal so ein bisschen nachgeschlagen, was das bedeutet. Es geht nicht darum, dass du nicht mal so Phasen des Zweifels haben kannst. Es geht nicht darum, dass du nicht Gedanken des Zweifels haben sollst. Du wirst auch nicht immer Gedanken des Glaubens haben. Es geht um eine innere Haltung und um eine Einstellung. Und du kannst dir das vielleicht so vorstellen, als würdest du, so kann man diese Worte auslegen, die da stehen, als würdest du auf zwei Booten stehen. Und solange die See ruhig ist, da klappt das auch noch ganz gut. Aber spätestens, wenn die Wellen kommen, dann wird das nichts mehr werden. Du hast keine Orientierung, kannst nichts mehr tun, du bist zerrissen. Ja, diese zwei Seelen, die in dir sind, das ist der Zweifel, dieses Hin- und Hergeworfensein. Das war auch in dieser Phase so, wo ich so Gott nicht richtig vertraut habe. Dann habe ich immer gedacht, ja, kann er jetzt, kann er nicht, ist das so? Und in dieser Haltung dürfen wir nicht bleiben, dass wir so stehen, sondern wir müssen uns für ein Boot entscheiden. Und wenn du dich für das Boot Gottes entscheidest, dann wird er dich auch durch den Sturm bringen, auf seinem Boot. Und das steht hier. Das ist damit gemeint, er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Und hier möchte ich dich aufrufen. Das ist der Sinn dieser Predigt. Entscheide dich für das Boot Gottes. Entscheide dich für die Zusagen Gottes, auch wenn du nichts spürst. Und auf einmal wirst du etwas tun können. Du wirst, obwohl es durch die Wellen geht, obwohl es so aussieht, als könntest du kentern, das Ruder in der Hand halten können. Du wirst einen Weg gehen können. Und wenn wir diesen Weg gehen, den Gott uns zeigt, wenn wir um Weisheit bitten, dann kommen wir auch näher zu dem Punkt, wo die Sache irgendwann mal zu Ende ist und wo es wieder ruhiges Wasser gibt, wo wir aus dem Tal wieder auf den Berg hochkommen. Das Worship-Team kann gerne kommen. Was habe ich in dieser Phase lernen dürfen? In der Phase des Zweifels, in der Phase, wo ich mir bewusst wurde, dass in meinem Leben nicht alles rund läuft und dass ich viele Dinge nur in meinem Kopf für wahr halte. Ich durfte lernen, auf Gott zu vertrauen, mich beschenken zu lassen durch Glauben, und diesen Glauben dann arbeiten zu lassen. Und wenn ich gewusst hätte, was danach noch alles kommt, dann hätte ich mir noch mehr Sorgen gemacht. Aber der Unterschied zu damals ist folgender. Der Unterschied ist, dass ich mir heute nicht mehr Sorgen machen muss, obwohl es vielleicht noch herausfordernder ist, als ich gedacht habe. Obwohl die Dinge noch viel größer sind. Das betrifft ja auch unsere Kirche. Wir haben gerade einen neuen Standort gegründet und Gott will, dass wir weitere Standorte gründen. Und wenn ich auf unser Bankkonto gucke, dann muss ich sagen, und Frank wird das bestätigen können, mach's besser nicht. Aber weißt du, wenn Gott uns aufmuntert und ermutigt, das zu tun, dann ist er der große Versorger. Und vielleicht musste ich das erstmal selber lernen und musste mal durch diese Situation gehen, damit ich jetzt für diese Kirche ein Vorbild im Glauben werden darf und sagen darf, Leute, lasst uns auf Gott vertrauen. Er kann das. Er ist größer als wir. Er ist größer als unsere Zweifel, als unser Kopf, der das nicht zusammenkriegt. Er kriegt es hin. Und das ist das große Geschenk, was aus dieser Zeit gekommen ist. Und ich muss sagen, es ist ein Geschenk. Es ist nichts, was ich mir erarbeiten konnte, sondern wo ich treu sein musste, wo ich das aushalten musste, das Leid, das da ist oder die Situation, die da ist. Und so sind viele andere Dinge in meinem Leben, über die ich auch lange sprechen könnte und sagen könnte, schaut, das ist daraus gekommen. Und das möchte Gott in deinem Leben tun. Er möchte nicht nur im Bereich der Finanzen, sondern im Bereich deiner Beziehungen, im Bereich deiner Gesundheit, im Bereich deiner Seele, im Bereich deiner Berufung und wo auch immer du bist, das Großartige in Gang bringen. Und er möchte, dass wir ihm vertrauen. Und Paulus sagt in Philipper 3 Folgendes im Vers 10. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Ich habe mich immer gefragt, was ist das für ein komischer Typ, dieser Paulus, der sagt, ich will die Kraft seiner Auferstehung und ich will seine Leiden. Ich will mit Jesus leiden. Ich habe immer gesagt, Paulus, nee, das Erste finde ich super. Ich finde die Kraft der Auferstehung, finde ich Hammer, das will ich auch, aber Leid will ich nicht. Aber Paulus wusste, wenn ich durch Leid gehe, und er ist ja durch viele Situationen gegangen, dann wird mein Glaube stärker und die Kraft der Auferstehung wird größer in meinem Leben, weil wir lernen, weil wir zu vollkommeneren Menschen werden, weil etwas wächst in uns, was Gott möchte. Und dazu möchte ich dich aufrufen. Es gibt zwei Aufrufe, die ich jetzt machen möchte. Der erste Aufruf richtet sich an alle, auch wenn du online dabei bist, die sagen, ich würde gerne glauben, aber ich kann nicht. Ich würde diesen Jesus gerne in mein Leben einladen. Ich würde gerne eine Beziehung zu ihm haben, aber ich kann nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Der Weg, den ich gegangen bin und den die Bibel uns zeigt, ist, dass wir unsere Sünde bekennen. Dann ist er treu und gerecht, dass er unsere Schuld vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Es beginnt damit, dass Gott uns reinwäscht und dass er uns beschenkt mit neuem Leben. Und wenn du das möchtest, dann darfst du jetzt mit mir beten. Du sagst, ich möchte dieses neue Leben, dann darfst du mit mir beten. Ich möchte einfach ein kurzes Gebet sprechen und du darfst es gerne einfach mitbeten. Und die anderen dürfen auch mitbeten, wenn ihr wollt. Herr Jesus Christus, ich komme zu dir. Ich weiß, dass ich voller Schuld und voller Sünde bin. Ich weiß aber, dass du am Kreuz gestorben bist. Und deshalb lade ich dich ein, in mein Leben zu kommen. Bitte mache mich rein. Ich will dir gehören. Ich will dir nachfolgen. Ich möchte dein Kind sein. Amen. Und wenn du merkst, ich habe mit dem Thema Leid noch so viel Leid, so viel Schwierigkeiten, dann lade ich dich auch ein. Du darfst einfach aufstehen und ich möchte für dich beten und sagen, Herr, komm, gib uns Weisheit. Wir alle brauchen das. Das war noch nicht das letzte Leid, das ich erlebt habe und die letzte Situation, durch die ich gehe. Ich suche das nicht, aber ich weiß, dass Gott mit dir einen wunderbaren Plan hat und dass er dich hochhebt, dass er dich beschenkt mit Glauben und mit allem Guten, dass er ein Leben im Überfluss hat. Herr, und das beten wir jetzt. Herr, wir beten, dass du uns Leben schenkst im Überfluss. Auch da, wo wir geprüft und herausgefordert werden, da, wo die Dinge nicht gut laufen, da, wo wir seit langem hadern, Herr. Aber ich danke dir, dass du mit uns bist und dass du deinen Geist gibst, dass du dein Wort gibst, dass du uns deine Nähe gibst, Herr, dass du uns deine Umarmung gibst und dass wir Taten tun können, von denen wir nie geträumt hätten, Herr. Aber ich danke dir, dass du es möglich machst, dass wir die Kraft deiner Auferstehung erleben, Herr, und dass wir mit dir auferstehen, dass wir mit dir unterwegs sind, auch im Leid. Danke, Jesus. Amen. Thank you.